Es war knallhart. Mitten in meine Krise, in mein Jammern, in mein Weinen, in mein Selbstmitleid. Es hätte sie mich gepackt und einfach mal eine gescheuert. Setz dich jetzt hin und sei still. Und dann haben wir einfach geschwiegen. Und das war meine erste harte Erfahrung mit Meditation. Und jetzt geht's aber noch weiter. Ich habe an diesem Tag entschieden, dass ich Pfarrer werden möchte. Das ist ja genau das Ding. Es gibt ja nicht den evangelischen Gottesdienst. Das ist immer die Wundertüte. Deswegen, wenn ich wo im Urlaub bin, egal wo auf dieser Welt, gehe ich lieber in die katholische Kirche. Alle weiß ich halt, was ich krieg. Ich will einfach, dass die Menschen sind, wie sie sind. Und ich will auch die Freaks. Ich will die Freaks in der Kirche. Dass sie da ihren Ort finden. Und das tun sie oft noch nicht. Und das ist so schade. Weil ich mir denke, gerade hier seid ihr willkommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet-Podcast, deinem Podcast für die Digitalität, die digitale Realität und für Social Media in und für Glaube und Kirche. Wir sind heute zum ersten Mal auf dem Katholikentag. Wir, das sind mein Kollege Claudius Griegert.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Und mein Name ist Lilith Becker. Wir sind die Hosts des Yeet-Podcasts. Das Wort Yeet kommt von dem Namen Yeet-Netzwerk. Das Yeet-Netzwerk ist ein Netzwerk für Menschen, die über ihren christlichen Glauben in den sozialen Medien sprechen. Und die, mein Kollege Claudius und ich, haben dieses Netzwerk mit gegründet für die evangelische Kirche in Deutschland. Und Alex Brandl, der heute mit uns hier sitzt, was wunderbar ist, ist einer unserer ersten Influencer in unserem Netzwerk auch mit gewesen, schon ganz lange. Und was auch wichtig über dich zu wissen ist, du warst mal katholisch und jetzt bist du evangelischer Pfarrer. Aber im Herzen bist du natürlich ökumenisch oder postkonfessionell.
Ja, das sagst du jetzt.
Ja.
Wir haben noch Zeit, das zu entfalten.
Wir haben noch eine Stunde Zeit, das auszudiskutieren.
Genau.
Habe ich wieder falsche Sachen verbreitet?
Nein.
Aber darüber, wir sagen in Social Media, dass wir postkonfessionell sind, weil wir ganz schnell festgestellt haben, dass medial das überhaupt gar nicht wahrgenommen wird oft, ob wir jetzt evangelisch oder katholisch sind. Deswegen haben wir gedacht, können wir auch heute hier sein. Alex, warum haben wir dich mitgebracht? Nicht nur, weil du ökumenisch vielleicht auch im Herzen bist, sondern du bist theologisch-pädagogischer Vorstand im Kloster Schwanberg. Und das ist hier ganz in der Nähe. Also wenn ihr nach einer spirituellen Auszeit sucht, dann können wir euch das Kloster, in dem Alex arbeitet, sehr empfehlen. Da waren wir nämlich auch schon und es ist wirklich wunderschön gelegen. Darüber möchten wir reden. Das steckt auch so ein bisschen im Titel. Kraftquellen im Leben. Kann man ja wahrscheinlich durch so einen Klosterbesuch ganz gut erlangen. Ne? Darüber reden wir auch gleich. Und was Alex noch macht mit der anderen Hälfte seiner Lebenszeit, also zumindest der Arbeitslebenszeit, ist, dass er Beauftragter für Hörfunk und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk ist. Alex hat ganz früh angefangen, auf Instagram auch über seinen Glauben zu sprechen, als Alpha Omega. Und ich finde, das ist was, was man nicht einfach so sagen kann. Das musst du jetzt ganz kurz erklären, was das sein soll.
Genau, also Alpha Omega, das klingt nach einer Schnapsidee und es war eine, im wahrsten Sinne. Also diese Idee ist morgens um 4 entstanden. Tatsächlich nach einem Schnaps mit meiner Schwiegermutter, weil ich mir dachte, 2020 war das tatsächlich. Ja, doch genau, 2020. Und ich hatte da entschieden, dass ich Pfarrer werden möchte. Ich habe was anders gemacht. Ich war in der Wirtschaft unterwegs, Unternehmenskommunikation und kann ich noch genau erzählen, den Weg dahin. Aber ich wusste ab einem bestimmten Punkt mit Anfang 30, ich will in meinem Fall evangelischer Pfarrer werden. Und dachte mir, okay, das heißt für mich vor allem, öffentlich zu sein. Weil das ist der große Unterschied. Was heißt eigentlich heutzutage noch Pfarrer zu sein, dachte ich mir. Sind es bestimmte Aufgaben? Ich glaube, es ist das öffentlich Zeuge meines Glaubens zu sein, tatsächlich. Und dann habe ich, und es ist nicht gelogen, ich hatte so ein Nokia-Handy aus Datenschutzgründen, wirklich, was nicht internetfähig war. Also ich konnte nicht mal, ich musste SMS so ganz mühsam schreiben, völlig out of space. Aber ich war da so, ich war Datenschutz war mir wichtig und alles. Und habe dann von heute auf morgen von diesem nicht internetfähigen Handy bin ich zum Influencer sozusagen geworden. Bin auf Instagram sehr bewusst, weil ich gesagt habe, das ist jetzt meine Rolle. Ich gehe raus mit meinem Glauben an die Öffentlichkeit. Und wo ist die? Die ist auch in der Kirche, im Kirchengebäude, aber sie ist auch eben vor allem digital unterwegs.
Und deswegen Alpha Omega, nur kurz als Übersetzung.
Ach so, genau, die Schnapsidee.
Genau. Also dieser Name, den musst du
erklären. Also genau, also Alpha Omega, hört man raus. Und dachte man halt, Alpha, oh, mega, ist halt irgendwie dann der hippe Dreh dahinter. Ich glaube, mehr ist es gar nicht. Hast du mehr erwartet?
Ich habe mir die Wortbedeutung, weißt du, Dictionary, die Übersetzung.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, die musst du sagen.
Was meinst du?
Alpha Omega, Anfang bis Ende.
Ja, das ist doch klar. Ja, der Katholikentag hier, das wissen doch alle, was das bedeutet. Ja,
der studierte Theologe, wir sind ein Bildungspodcast.
Also Alpha und Omega, dass Jesus Christus das Anfang und Ende ist. Ja, ja, genau. Und dann dieser Dreh dem Omega, weil ich ja so ein Hipper-Influencer wurde. Genau.
Okay.
Meine Schwiegermutter fand's gut, eingespeichert und seither heiße ich so.
Sehr schön, danke schön. Wir steigen jetzt noch nicht gleich ganz tief ein, da kommen wir gleich hin. Wir gehen nicht gleich mit euch tief ins Kloster oder in eure Spiritualität. Das kommt später, wir arbeiten uns langsam vor. Wir haben in diesem Podcast immer so eine schnelle Einstiegsrunde, 7 Fragen an unsere Gäste.
Die sie vorher nicht wissen, nicht kennen.
Wenn sie falsch beantworten, fliegt es hoch. Schleudersitz, nein.
Okay.
Nein, genau.
Nein, es sind eigentlich Persönlichkeitsfragen nach Vorlieben und Dinge, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, lieber Alex.
Okay, schieß mal los.
Gut, erste Frage. Franken oder Oberpfalz?
Oh Gott. Ah, Franken. Das werden jetzt manche Leute hören. Oh Gott. Warum du fragst, ist jetzt egal, ne? Ich darf nichts dazu sagen, oder?
Naja, es hat beides was in deinem Leben eine Rolle gespielt, ne?
Genau, genau.
Beide Regionen.
Ja.
Zweite Frage. Wenn du jetzt nicht hier wärst, was würdest du dann machen?
Das weiß ich ganz sicher. Ich wäre tatsächlich im evangelischen Kloster Schwanberg und würde da arbeiten. Vielleicht würde ich auch im Stundengebet bei den Schwestern sitzen. Hängt von der Uhrzeit ab. Aber jetzt würde ich wahrscheinlich arbeiten. Ja, mein Büro.
Frage Nummer 3. Du wohnst seit nicht allzu langer Zeit hier ganz in der Nähe von Würzburg, umgeben von Weinbergen. Welches Lebensgefühl und welche Gedanken löst so eine Landschaft in dir aus?
Mhm. Ha, das ist tatsächlich, es ist dieses Ankommen und zur Ruhe kommen, was ich auch in meiner Biografie gerade erlebe. Ich habe sehr, sehr umtriebige Jahre hinter mir, habe lang gesucht nach dem, wer ich sein will, was ich sein will, habe Höhen und Tiefen erlebt. Und gerade komme ich beruflich an, komme privat an und komme auch räumlich an.
Mhm.
Das ist dieses Sanfte der Gegend, spiegelt auch so ein bisschen so eine Sanftheit wieder, die ich auch in mir spüre. Was Schönes.
Wow. Ja. Ja, schön.
So, jetzt kommt hier die Katholikentags-Standardfrage, weil das Motto ist ja nur Mut auch, ne? Also, wofür brauchst du Mut?
Wofür ich Mut brauche?
Ja.
Ich brauche Mut. Witzigerweise fällt mir jetzt als erstes auch meine Lebenssituation ein, dass ich mit einem Mann zusammenwohne, dass wir in einer Regenbogenfamilie sind. Also da hängen noch 2 Frauen dabei, quasi die Kinder aufziehen. Mein Mann ist Vater dieser Kinder. Das hätte ich noch vor 2 Jahren, glaube ich, nicht gesagt, als erstes, wofür ich Mut brauche. Und da merke ich immer mehr, das auszusprechen, dazu zu stehen, jetzt hier übrigens auch, das verlangt Mut.
Mhm.
Merke ich, ja.
Ja, danke schön dafür.
Mhm. Bleiben wir im weiteren Bereich, Thema Mut. Welche Frau aus der Geschichte würdest du dir gerne zum Vorbild nehmen?
Gott, habt ihr Fragen?
Ja, dafür sind wir berüchtigt.
Welche Frau aus der Geschichte? Wahrscheinlich Teresa von Avila, weil die so ganz, ganz umtriebig war, eine Gründerin war ihrer Zeit, spirituell eine ganz tiefe Gottesverbindung hatte. Und das ist eine, die konnte still sein, die konnte beten, die konnte aber auch machen. Finde ich gut.
Mhm. Ja, danke.
Und ihr seht ja schon, der Alex kleidet sich gerne schön und er sitzt ja auch ohne Jacke, obwohl es ihm kalt werden könnte. Aber das ist wichtig. Deswegen jetzt eine gemeine Frage. Lieber ein sichtbarer Fleck auf einer hellen Hose oder Schweißflecken unter den Achseln?
Ich glaube, dann nehme ich die Schweißflecken unter den Achseln tatsächlich. Ich kann gar nicht begründen, warum.
Naja, man kann die Arme einfach unten lassen.
Genau, ja. Ziehe ich mir ein hübsches Bestchen drüber.
Aber ich genug. Noch wärmer dann.
Habe ich genug.
Du hast schon fast geschafft. Letzte Frage. Frage Nummer 7. Wenn du zur Ruhe kommen willst, Kirchenbank oder Strandkorb? Hand aufs Herz.
Oh Gott. Okay. Wenn ich echt die Wahl habe, und die habe ich im Leben ja nie, dann Strandkorb. Aber da ich die Wahl nicht habe, nicht die Kirchenbank.
Okay.
Ist so.
Jetzt seid ihr dran, ne? Ich habe schon angekündigt, dass wir euch auch was fragen. Also jetzt, ihr müsst nur mit Handzeichen reagieren, um euch aufzuwärmen, damit ihr nicht gleich wegrennt. Wie ist es denn bei euch? Wer ist denn eher Team Kirchenbank? Aha. Ja, ach, Moment, kommt noch nach. Einmal umlässt. Ja,
zögerlich aber.
Ja, zögerlich.
Überzeugt geht
das
anders.
Kostet jetzt auch Mut, es zuzugeben, dass ihr noch auf der Kirchenbank sitzt. Nein. Und wer ist Team Strandkorb?
Das ging schneller.
Ja, das ging schneller, genau. Ja,
aber etwa halb-halb, ne, würde ich sagen.
Ja, dankeschön. Kirche im Strandkorb haben wir hier im Angebot.
Sehr schöne Idee.
Sehr schön.
Eben, ja. Eben.
Das nehmen wir auch.
Das finde ich gut. So, Alex, wir haben gesagt, jetzt steigen wir langsam ein bisschen tiefer ein. Wir wollen noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Wir haben es gerade gesagt, du bist noch gar nicht so lange evangelischer Pfarrer. Mhm. Früher hast du ganz andere Sachen gemacht. Bis zum 18. Lebensjahr warst du katholisch, warst sogar 8 Jahre lang Ministrant. Mhm. Nach dem Abitur hast du neben Deutsch und Französisch auch Theologie für das Lehramt an Gymnasien studiert. Aber nach dem Staatsexamen hast du dich für eine Karriere in den Bereichen PR und Öffentlichkeitsarbeit entschieden und, Achtung, unter anderem ausgerechnet in einer Beauty-Agentur, Beauty- und Modeagentur in München gearbeitet. Ja. Sieht man, oder? Ja. Du hast selbst mal gesagt, dass das eine lustige und lehrreiche Zeit war. Wie viel Glitzer und Glamour war da wirklich?
Ich weiß nicht, wer in dieser Runde den zweiten Teil gesehen hat von Der Teufel trägt Prada. Mhm. Das kam jetzt letztens im Kino, ganz neu. Da habe ich eine Hand gesehen, Handzeichen da hinten irgendwo. Mhm. War das? Ja, genau. Ich muss zugeben, und da merkt man die Seite an mir, ich bin wirklich bei schönstem Wetter vor einer Woche ins Kino. Und das war wirklich so ein wunderschöner Abend, hier in Würzburg übrigens. Und bin hier in diesem Film, weil ich weiß, dass dieser Film erstaunlich nah abbildet, was ich da erlebt habe.
Aha.
Also es war knallhart, ich war unterbezahlt. Ich weiß noch, ich habe, um in dieser Branche arbeiten zu können, in dieser Beauty-Mode-Welt, die mir so wertvoll war, vermeintlich, aber damals war ich so, das Sparbuch meiner Oma, das sie für mich angelegt hatte, für die kargen Zeiten, habe ich dann quasi verwenden müssen, um meine Münchner Miete zu zahlen.
Ja,
ja. Ich weiß nicht, ob ihr klar war, sie hat da nicht mehr gelebt, ob ich klar war, dass ich das mitnehme, um dieser komischen Beauty-Branche zu arbeiten. Aber so war's.
Okay.
Ja, genau. Also es war wirklich wie in diesem Film. Ich war wirklich wie diese, wer das kennt, diese Assistentin, diese Andrea, die da rumrennt, und ja, es ist erstaunlich, wie nah das dem war. Und ja, tatsächlich, genau. Aber es war auch Glamour. Ich habe heute noch so ein paar Anzüge und Parfüms aus der Zeit.
Aha.
Tests, Kits, Proben, die hingen da so. Darf man das erzählen? Jetzt ist es raus.
Ah, schön. Was war dann eigentlich zuerst da? Mhm. Eher das Entdecken von Religion, Wiederentdecken oder die kritische Auseinandersetzung damit?
Mhm. Bei mir war das ein Versöhnen. Es war endlich ein Versöhntsein, auch mit meiner katholischen Herkunft tatsächlich.
Mhm.
Also ich bin gut katholisch aufgewachsen in der Oberpfalz, genau, und auch gar nicht negativ. Das Katholische war für mich nie was Beengendes eigentlich. Ich war gerne Ministrant. Jetzt im Mai wäre ich jeden Abend bei der Maiandacht gewesen, knallhart den ganzen Monat durch. Und genau, aber mit 18 Jahren war da doch dieses Rebellische in mir, da ging es schon um Themen wie: Frauen dürfen nicht Priesterin werden, wie kann das sein? Das ist Thema, mein eigenes Schwulsein war auch eins, aber das lag jetzt gar nicht so oben auf, in dem Alter noch nicht.
Mhm.
Genau, und es ging vor allem dieses: Ich will zwischen Gott und mir will ich niemanden haben. Keine Kirche, kein Mittler, kein Priester, der die Eucharistie einsetzt, nichts. Diese Direktheit, die wollte ich. Und dann bin ich raus und mit Karacho und bam, und hier, ich trete aus im Standesamt und alles. Und bin dann aber recht bald wieder eingetreten. Das hat nur ein paar Wochen gedauert.
Tatsächlich.
Das hat nur ein paar Wochen gedauert.
Aha.
Doch nicht ausgehalten da draußen in der
säkularen Lehre, Welt.
In der säkularen Welt. Und bin evangelisch geworden. Lustigerweise die dann später meine Kollegin war. Die Pfarrerin ist auch ganz witzig. Aber bei dieser Pfarrerin bin ich quasi dann eingetreten in die Gemeinde. Genau. Und habe dann auf so einem, also Zwischenstation auf so einem Wühltisch, wie es manchmal so läuft im Leben, ne? Auf so einem Wühltisch in der Buchhandlung war Luther für Dummies, für Dummies quasi, so ein Buch für 5 Euro, so ein verramschtes Ding für 5 Euro, so knallgelbes Teil. Und das habe ich gekauft. Und das hat mich wirklich so inspiriert, dass ich mir dachte, krass, der hat Sachen gesagt, die berühren mich im Innersten und bin dann aus so einer Laune heraus, ich habe eh ganz viel aus einer Laune heraus gemacht in meinem Leben, dann evangelisch geworden. Noch kein Pfarrer, aber erstmal evangelisch.
Ja, dass du dann evangelischer Pfarrer geworden bist, das hat...
Außerhalb meiner Vorstellungskraft damals.
Ja, das war dann das Jahr 2018 und das hat tatsächlich was mit dem Kloster Schwanberg zu tun, wo du heute auch arbeitest.
Ja.
Was ist da passiert?
Genau, also ich war eben ganz lange in dieser... Also ich habe dann eben Lehramt studiert, genau, wollte aber dann nicht Lehrer werden, was eine gute Entscheidung auch war. Ich mag Kinder, aber nicht die ganze Woche. Und bin dann in diese komische Beauty- und Modewelt und es war ein kurioser Ausflug und war noch in dieser Kommunikationswelt einige Jahre unterwegs und habe dann 2018 eine ganz klassische Lebenskrise gehabt. Im Nachhinein, das sagt sich jetzt immer so locker, ne? Im Nachhinein. Ja. Aber damals war das, ich habe es nie diagnostizieren lassen, deswegen bin ich vorsichtig mit dem Begriff Depression, ob es eine Depression war, ich weiß es nicht. Jetzt, wo ich auch als Seelsorger auch geschult bin, geschult darin auch Menschen zu erkennen, die man mit einer Depression, Menschen auch zu begleiten, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich. Mhm. Wenn man morgens gar keinen Antrieb mehr hat, aufzustehen und die große Sinnfrage stellt, was mache ich überhaupt noch hier? Und in dieser Zeit hat eine Freundin von mir mir vom evangelischen Kloster Schwanberg erzählt. Und ich wusste weder, dass es das gibt. Ich wusste nicht, dass es evangelische Klöster gibt. Mhm. Weiß nicht, ob das hier so bekannt ist überhaupt. Ja. Genau, gibt es tatsächlich. Und und bin dahin zum Meditieren. Ich wollte eher nicht übernachten, hatte aber noch zu wenig Geld, um zu übernachten. War dann Samstagmorgen 3 Stunden aus München hin, am Abend wieder 3 Stunden zurück und dazwischen meditieren. Ich habe noch nie in meinem Leben hatte ich meditiert. Ach, also es waren ganz viel neu.
Erste Male.
Ja. Erstmal meditieren, erstmal in einem evangelischen Kloster. Und dann kommt da diese Schwester. Mhm. Die sitzen da schon bereit in diesem Raum. Und sie kommt rein. Und ich habe jetzt, soll es nicht abwertend klingen, ne? Aber ich habe halt irgendwie so eine fromme Schwester halt erwartet. So, ne, in Ordenstracht und so eine liebe, fromme Nonne, so ein bisschen.
Ja.
Und dann kam sie rein. Ich werde es nie vergessen. Schmallippig. Also quasi neutraler Gesichtsausdruck, nicht freundlich lächelnd, nicht böse, gar nichts, einfach nur neutral. Saß da, setzt sich hin im Schneidersitz auf den Boden und hat, glaube ich, 3 Worte gesagt. Irgendwie setzen, irgendwie. Ich so, okay, wo bin ich denn hier gelandet? Und ich glaube, sie hat im Laufe des Tages, sie hatte diese raspelkurzen grauen Haare. Inzwischen weiß ich sie, also sie war auch damals schon deutlich über 80 Jahre und und saß da und es war knallhart. Es war wirklich, das war wie so eine, als hätte sie mir eine gescheuert. So, mitten in meine Krise, in mein Jammern, in mein Weinen, in mein Selbstmitleid, als hätte sie mich gepackt und einfach mal eine gescheuert. Setz dich jetzt hin und sei still. Und dann haben wir einfach geschwiegen. Und an dem Tag war ganz wenig Impuls. Sie hat ganz wenig gesagt, dann sag halt was, dachte ich mir immer, sag halt was, oder können wir mal beten oder mal ein Lied singen oder so. Das hat sie einfach nicht gemacht. Sie saß einfach da. Genau. Und das war meine erste harte Erfahrung mit Meditation. Und jetzt geht's aber noch weiter. Und das verkläre ich jetzt auch nicht im Nachhinein, das war tatsächlich so. Ich habe an diesem Tag entschieden, dass ich Pfarrer werden möchte.
An diesem Tag?
Nein, nicht. Also ich habe es an diesem Tag gespürt.
Ja.
Das zu formulieren konnte ich erst Monate später. Mhm. Aber ich habe es gespürt, weil ich an dem Tag so eine tiefe Gotteserfahrung hatte, die ich nie in Worte, ich finde keine Worte. Wenn Sie jetzt fragen, wie war das? Ich kann es nicht beschreiben.
Mhm.
Es war auch kein Wow, es war auch kein Wunder, es war auch kein...
Keine Erleuchtung.
Es war weit von entfernt von irgendeiner Erleuchtung, wirklich weit davon entfernt. Aber es war ein tiefes Ergriffensein und ein tiefes Berührtsein und ein tiefes... Es ist okay so. Wie oft sage ich Menschen, du bist okay, wie du bist. Und da habe ich es zum ersten Mal selbst annehmen können, ohne ein Wort auch nur zu hören.
Wie wertvoll.
Nur in dieser Stille und wie wertvoll. Und aus diesem Impuls heraus bin ich später Pfarrer geworden, weil ich mir dachte, das, was ich da erlebt habe, das will ich anderen Menschen auch ermöglichen. Das war mein Grundimpuls, Pfarrer zu werden, um Menschen das zu ermöglichen, was ich da erfahren habe.
Oh, wie schön.
Ja, gut, als Pfarrer macht man ganz viele andere Sachen auch, aber das war der Grundimpuls.
Du hast ja dann auch, ich habe ein schönes Zitat hier, im Studium da.
Was ich immer alles sage, ich bin gespannt.
Ja, wir haben Zitate, ein paar schöne Zitate
gefunden. Ja, das denke ich mir, ja.
Das musst du jetzt bitte autorisieren. Du wolltest der evangelischste Pfarrer ever, die alte Weihrauchschleuder werden.
Also der evangelischste Pfarrer, die alte Weihrauchschleuder, aber Weihrauch ist ja katholisch.
Andersrum.
Was hat er gesagt?
Du warst ja Ministrant und dann hast du gesagt, ich,
die alte Weihrauchschleuder.
Die alte Weihrauchschleuder.
Leute der Evangelisten.
Genau. Genau, habe ich gesagt irgendwann, ja, tatsächlich.
Hat geklappt?
Genau, hat geklappt tatsächlich, genau. Ja, weil ich mir dachte, das, was für mich evangelisch im besten Sinne ist, quasi dieses absolut Befreiende im Glauben, das wollte ich rüberbringen. Und nicht so ein bisschen so ein Schmalspur, hier mache meine Gottesdienste und ich mache mein Gloria und mein Kyrie und mache meine Fürbitten, aus dem Internet ziehe ich die mir und sonst irgendwas, so, ne, um es irgendwie abzuarbeiten, sondern wirklich aus voller Überzeugung. Das habe ich wahrscheinlich damit gemeint.
Der evangelische
dieses,
Pfarrer.
Genau, der evangelische Pfarrer ever ist ja oft so, dass die Konvertiten, ist ja auch bei der Konfession so, oft die Überzeugtesten sind.
Ja,
und das ist genau, hat auch seine Kehrseite, aber vielleicht kommen wir dazu auch noch.
Du hattest gerade schon die Szene erzählt, wie du Luther für Dummies gefunden hast. Und dann hast du dich hinten reingestellt, hast du gesagt, in den Buchladen.
Ich bin die Zielgruppe.
Ganz verschämt gelesen, weil du hast nämlich auch Zitat, nicht weit entfernt von satanischen Zaubersprüchen sei Luther in Bayern. Deswegen hast du dich so ein bisschen das zugehalten, so hast du das beschrieben.
Ja, was ich alles gesagt habe.
Ja, hast du schon das, wenn der Tag lang ist. Wie groß empfindest du, ist der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch, auch in deiner eigenen Person? Also wie war das denn dann wirklich?
Jetzt muss man, glaube ich, ganz, ganz stark differenzieren. Also jetzt sind wir im Jahr 2026 und es ist Gott sei Dank so, dass da ganz, ganz vieles zusammenwächst. Und ganz, ganz vieles eben nicht mehr über die Differenz geht. Und ich schaue heute ganz anders auf die katholische Kirche wie damals noch. Und es war auch ein spezieller Katholizismus, in dem ich natürlich auch aufgewachsen bin. Also meine Eltern, ich habe sie gern, ich darf das erzählen, die haben dann auch diesen katholischen Priester auf mich angesetzt.
Oh.
Wirklich, ja, der dann nochmal mich zurückholen sollte. Und das hat aber dann auch überhaupt nicht funktioniert. War ein schönes Gespräch, aber ne. Genau. Genau. Und aber deswegen, also heutzutage würde ich sagen, es ist nicht dasselbe, aber ja, 99% teilen wir einfach. Und ich darf an einem Ort arbeiten, wo man schon viel, viel, viel Gespür braucht für die Unterschiede, um da überhaupt noch einen Unterschied zu sehen. Und das ist eben das evangelische Kloster Schwanberg. Und es ist kein Zufall, dass ich da arbeite, weil da die beiden Seelen in meiner Brust sozusagen, da kommt es alles zusammen. Da kommt dann sozusagen die Liturgie, das Schöne, die Rituale zusammen mit einer Pfarrerin, die das Ganze aber vollzieht.
Ja.
Das ist doch schön.
Die Schwestern haben, glaube ich, benediktinische Liturgie dort zum Beispiel
angelehnt. Genau. Also die Geschichte ist nochmal eine ganz eigene. Weiß nicht, ob die interessant ist von diesen evangelischen Schwestern, wie das gegründet wurde damals in den Nachkriegsjahren. Junge Pfadfinderinnen, die sich in Kastell, nicht weit weg von hier, von Würzburg, ich verkürze es jetzt ein bisschen, ne, aber so eines Nachts geschworen haben, wirklich, das ist filmreif, das ist wirklich filmreif, nachts auf einem Friedhof geschworen haben, beieinander zu bleiben und ihr Leben quasi Christus zu widmen. Und dann wussten sie noch nicht wohin mit diesem Ruf, den diese drei jungen Frauen, also wirklich Anfang 20, um die 20, gespürt haben und sind ins Kloster, in Abtei Münster-Schwarzach, wahrscheinlich bekannt von Anselm Grün auch hier um die Ecke, und sind dahin. Und waren da oft in diesen Stundengebeten, saßen oft in der Kirche und ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber die haben dann auch sind mit dem Abt dort damals in Kontakt gekommen und haben gesagt, wir wollen ins Kloster, es ruft uns sozusagen. Und der Gedanke war quasi, welches Kloster könnte zu uns passen? Also es waren drei evangelische Pfadfinderinnen. Und dann meinte der Abt aber damals, nee, ihr macht was Eigenes, ihr bleibt evangelisch. Und ihr gründet sozusagen, so war die Vision zumindest, einen eigenen Ort, einen eigenen Orden, wie auch immer. Also wahnsinnig visionär. Es müssen wahnsinnig visionäre Zeiten auch gewesen sein. Nach dieser großen Krise des Zweiten Weltkriegs und was dann da auch wieder aufgegangen ist bei den Menschen. Also es fasziniert mich total, diese Story. Und so ging es dann los mit diesen Schwestern. Kurz zusammenfassen.
Ja, danke schön. Ich möchte kurz noch bleiben dabei bei dem evangelisch-katholisch, und zwar, weil du es gerade aber auch selbst kurz als Gegensatz aufgemacht hast, um es dann wieder zu schließen. Und zwar hast du gesagt, ne, die alte Weihrauchschleuder und dann aber das Protestantische von Herzen und der richtige Glaube. Das eine so irgendwie überladen mit spirituellen Elementen, irgendwie, die so ein bisschen aufladen, und das andere so trocken. Also das ist zumindest das Stereotyp.
Klischees, genau.
Das ist ein Klischee, und jetzt hast du gerade gesagt, aber deswegen ist es kein Zufall, dass du im Kloster arbeitest, weil du beides offensichtlich zusammenbringen kannst. Also ich meine, mein Mann genau. ist katholisch gewesen, ist evangelisch geworden und sagt jetzt immer zu mir, er hat seinen Glauben verloren. Also für mich, weil es ist nicht so feierlich im evangelischen Gottesdienst oft, ne?
Ja.
Was ist das, was erlebst du da? Wie feierlich ist das wirklich? Wie spirituell lebt ihr da euren Glauben?
Ja, das ist ja genau das Ding. Es gibt ja nicht den evangelischen Gottesdienst. Das ist immer die Wundertüte. Ja. Deswegen, wenn ich wohl im Urlaub bin, egal wo auf dieser Welt, gehe ich lieber in die katholische Kirche. Da weiß ich halt, was ich krieg.
Da
weißt halt, was du kriegst.
Ja, das ist wie alle im Urlaub zu Starbucks, weil genau. da schmeckt der Oder? Kaffee immer gleich. Also,
und beim das heißen, beim katholischen Gottesdienst ist wie Starbucks.
Das ist so ein bisschen, ja, natürlich. Das ist eine geniale Marke. Das
Schönes ist. Zitat.
Das ist der Titel des Podcasts.
Ja.
Ja. Genau. Ja, genau. Also deswegen. Deswegen, es gibt ja nicht den evangelischen Gottesdienst, aber das ist schon mühsam. Jetzt meine, zwar habe ich lange in München gelebt und es war ein bisschen leichter, weil ich viele Gemeinden dieser Stadt hatte und so Kirchenhopping machen konnte, auch bevor ich selbst ein Pfarrer war. Dann waren natürlich meine Gottesdienste die besten. Aber davor war es halt so ein bisschen so ein Suchen. Und genau, und tatsächlich, da waren natürlich. Das gibt's wahrscheinlich in der katholischen, gibt es natürlich genauso. Natürlich waren da gräusliche Sachen dabei, wo ich dachte, was ist das jetzt hier noch? Ist es überhaupt noch ein Gottesdienst? Weil es keine Form mehr hatte. Ja. Und da merke ich dann schon, da kommt der kleine Katholikin mit durch, ich brauche einfach meine Form. Mhm. Einfach um mich reinfallen zu lassen, um nicht auch ständig kognitiv gefordert zu sein, weil ich ganzheitlich als Mensch mehr bin als nur meine Kognition oder so, ne? Und dieses ganzheitlich da sein können, auch körperlich, auch sich in ein mystisches Erleben reinbegeben.
Jenseits vom Wort.
Jenseits von Worten, ganz genau. Das geht dann besser. Und dann gefallen mir die ritualisierten Formen besser. Und es gibt die auch im Evangelischen. Man muss halt suchen.
Ja, Olympiadorf in München. Da warst du 2 Jahre lang ja, Pfarrer.
Genau.
Und da warst du sehr stark ökumenisch unterwegs.
Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß oder ob das jemand kennt, in München im Olympiadorf, ne? 1972, Olympische Spiele, Olympiapark ist entstanden, alles. Und das Olympiadorf, was ja leider Bekanntheit erlangt hat, vor allem über das Attentat. Genau, aber in diesem Olympiadorf gibt es ein Bayerns erstes ökumenisches Kirchenzentrum. Damals, 72, das war ja alles wahnsinnig. Progressiv, visionär gedacht. Also das Olympiadorf, ich könnte Stunden erzählen, ne? Aber ganz, ganz, ganz witzig, wie das auch konzipiert ist. Es gibt zum Beispiel eine Sache, das finde ich wirklich spannend, wenn man sich maximal abgrenzen wollte von den Nazi-Spielen, ne? Die letzten, die damals in Deutschland
36,
hat, 36, genau. Hat man zum Beispiel, gibt es keine Aufmarschflächen. Es ist alles kleinteilig, sind alles kleine Straßen. Man hat Leitsysteme über so farbige Art Röhrensysteme, damit es möglichst niederschwellig ist, damit die Sprachbarrieren nicht sind. Also ein wunderschöner Geist, der da bis heute herrscht.
Ja.
Und in diesem verbindenden Geist ist Bayerns erstes ökumenisches Kirchenzentrum entstanden. Damals auch noch eine multireligiös genutzt, dieser Raum. Und heute eben ein Gebäude, so ein typischer 70er Jahre Flachbau mit ganz dünnen Pappschachtelwänden. Da, wenn ich einmal so machen würde, mit dem Fuß kicken würde, ist die Wand weg. Und warum? Bewusst. Man hat gesagt, jetzt sind wir noch getrennt, aber das wächst doch eh bald zusammen. Wir sind doch eh bald eins. Also bauen wir, das war die architektonische Idee, wir bauen die Wände eh nur ganz so bisschen so improvisiert, dass wir eh bald eins sein können. Das war das Denken. Und naja. Dann gab es Auf und Abs und ich kann nicht sagen, dass es wirklich eine lineare Entwicklung der Annäherung war. Ja. Kann man leider nicht sagen zwischen katholisch und evangelisch. Aber ich durfte da 2 Jahre arbeiten. Das war meine erste Pfarrstelle. Ich wurde da Pfarrer und habe mit meinem katholischen Kollegen, genau, viele Gottesdienste gemeinsam auch gehalten. Genau, es hat dort auch eine Tradition des gemeinsamen Abendmahls. Und dann wird es quasi schon kritisch.
Aha.
Genau, das hat ja, kann ja durchaus auch disziplinarrechtliche Konsequenzen auch heutzutage haben für den katholischen Priester, wenn er das gemeinsam durchführt. Aber das war da jahrzehntelang gang und gäbe, tatsächlich. Ja. Also da bin ich quasi, da habe ich das Pfarrersein gelernt und das war schön. Im Miteinander mit dem Katholiken, den Katholiken.
Jetzt haben wir wieder eine Frage für euch. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir uns so im Yid-Netzwerk so ein bisschen postkonfessionell fühlen. Also christliche. Wir unterstützen christliche InfluencerInnen. Deswegen, wir haben sowohl evangelische als auch katholische, als auch die im Herzen manchmal ökumenischen. Wie fühlt ihr euch denn? Wer fühlt sich denn katholisch? Oder ist es sogar auch? Das war zu erwarten, ganz viele auf dem Katholikentag. Haben wir denn auch...
Ich habe auch kurz gezuckt.
Also da sitzt Jörg Niesner.
Ja, das wollen wir doch kurz mal sagen.
Was ist der Mensch?
Für die Leute, die das später hören werden im Podcast.
Evangelischer Pfarrer ist. Und
ja, aber natürlich auch früher katholisch war. Ja.
Genau. Er hat sich auch gemeldet und Jörg meldet sich jetzt gleich nochmal. Vielleicht. Wir beobachten dich jetzt auf jeden Fall. Und wer ist denn evangelisch oder fühlt sich evangelisch? Ah ja, haben wir auch. Guck mal, da ist der Jörg. Wer fühlt sich postkonfessionell? Ja, das sind 3, 4. Ja, das beim nächsten Mal werdet ihr alle.
Das
kriegen wir schon. Das ist hier das Missionarszelt.
Eine Agenda, ja.
Postkonfessionellen, ja. Dankeschön.
Alex, du hast mal im Sonntagsblatt gesagt, schon wieder ein Zitat.
Das habe ich schon wieder gesagt.
Zitate sind toll, ne? Das ist, man wird dann später immer wieder damit konfrontiert. Oh. Das ist was, was bleibt. Also Achtung, Zitat beginnt. Es reizt mich wahnsinnig, eine Sprache und Inhalte zu finden, dank derer auch kirchenferne Menschen am Ende sagen, so ist es eigentlich doch ganz spannend. Wie gut gelingt dir das? Was ist dein Rezept und gibt es da auch Widerstände? Stößt du damit auf Widerstände?
Es ist komisch, über sich selbst zu sagen, ich habe mit irgendwas Erfolg. Aber ja.
Ja.
Nein.
Doch, darf man sagen.
Also man darf es schon auch mal sagen. Ja. Also ich würde schon sagen, meine Gottesdienste vor Ort waren jetzt nicht schlecht besucht. Tatsächlich, ich kann mich jetzt nicht beschweren über leere Kirchenbänke. Tatsächlich nicht.
Das will was heißen.
Bunt gemischt, das will was heißen.
Ja.
Tatsächlich, ja, bestimmt.
Muss man schon sagen.
Ja, nein, also doch, das ist schön. Genau. Und in sozialen Medien, ich habe jetzt keinen Riesen-Account, aber immerhin gut 5000 Menschen folgen mir da. Das, genau. Also insofern würde ich schon sagen, das ist meine kleine Personalgemeinde, die ich da so mit mir mitschleppe, wobei das ist für eine Gemeinde schon relativ groß. Kirchengemeinden sind meistens kleiner. Genau. Also insofern, ja, ich würde sagen, es gelingt mir. Die Widerstände sind nicht da. Die Widerstände sind dann da, wenn es bedeutet, dass ich was für die Gemeinde vor Ort zu tun wäre, liegen lasse,
ja,
weil ich auch nicht zaubern kann, wenn mein Tag auch nur so und so viele Stunden hat und dann aber was auf Social Media mache.
Na, okay.
Also alle sagen immer, oh, so cool, der junge Pfarrer und der erreicht die neue Generation und genau das braucht's, das muss unterstützen. Aber wehe, es bleibt dann was liegen von meiner vermeintlich normalen Arbeit, ja, und dann bin ich aber auf Social Media zu sehen. Und dann kamen natürlich schon Kommentare. Dafür hat er Zeit. Da ein bisschen rumspringen, ein bisschen so flotte Sprüche im Internet, dafür hat er Zeit.
Ja.
Aber da hier mal die echte, kam nicht oft, aber kam.
Mhm.
Genau.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Also insofern, das ist immer große Offenheit, aber es hat auch Konsequenzen.
Aber gerade gestern wieder, aber wir reden nicht
mehr. Ja.
Und heute noch.
Ja.
Der Showpfarrer.
Der Showpfarrer.
Ja, du hast mal gesagt, schon wieder ein Zitat. Ich mache aus meinen Predigten normalerweise eine kleine Show.
Dazu stehe ich.
Mit
dazu
viel Gestik und Mimik. Deswegen.
Ja, ich merke es auch jetzt hier.
Ja.
Deswegen
findet Alex auch Radiopredigten prinzipiell herausfordernd, weil da kann man eben nicht viel Gestik und Mimik machen. Also, wie viel hat Predigt denn generell für dich tatsächlich mit Show zu tun?
Sehr viel. Und das ist für mich total positiv besetzt.
Ja.
Ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses ständige Gegeneinander ausspielen. Deswegen, ich war in dieser Beauty- und Modebranche und so viele Menschen sagen, das muss oberflächlich gewesen sein. Aber das hast du jetzt hinter dir gelassen. Jetzt bist du ja Pfarrer geworden. Jetzt bist du mal in die Tiefe gegangen, ne? Wo ich dachte, hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung, wie tief die Gespräche waren, die ich da mit meinen Beauty Girls auf dem Balkon geführt habe, zwischen den Shows und sonst irgendwas? Und wie oberflächlich Gespräche sein können in der Gemeinde? Also bitte, das würde ich nicht gegeneinander ausspielen.
Ja.
Und genauso würde ich auch sagen, dieses Begriffe wie Event, Show sind leider echt super negativ gesehen in kirchlichen Kontexten. Und da geht uns ganz, ganz viel verloren. Weil die Frage ist immer noch, was ist das Ziel meiner Show?
Mhm.
Show verbinden wir gleich mit Belustigung der Massen und für Verblödung oder irgendwas. Aber ich kann doch auch eine kluge Show machen. Ich kann auch eine relevante Show machen mit echten Inhalten.
Etwas zeigen.
Aber mit Show.
Mhm. Etwas nicht? Zeigen.
Etwas von mir zeigen, genau. Mich als Person erkennbar machen. Die ganzen Showmaster früher, ich durfte einmal, das war eine prägende Erfahrung für mich, einen Fernsehgottesdienst machen vor einigen Jahren, gemeinsam mit Caroline Reiber.
Ah.
Ja, sie kennt, ja, der Raunen geht durch die Runde, ein Raunen. Oh. Caroline Reiber, genau, tatsächlich. Die haben uns geschnappt, die hat erstaunlich schnell zugesagt. Es war schön, es war so vor 4 Jahren. Und genau, und da habe ich gemerkt, boah, das ist eben nicht nur nicht nur einfach das perfekte Lächeln oder das perfekte Sprechen, sondern die zeigt sich als Mensch. Die zeigt sich als Mensch. Die zeigt sich hinter der Bühne als Mensch. Die kannte alle. Die ist zu jedem Kameramann hin und hat sich vorgestellt.
Ah ja.
Die war da. Die war ganz, ganz da als voller Mensch. Und das ist auch eine Art von Show,
ja,
ne?
Ja.
Die mich alle im Blick habe. Und ne, also deswegen, Show heißt immer, ich komme an und mache meine Show. Gute Shows sind genau das Gegenteil. Gute Shows beziehen alle mit ein. Und das ist
sich auf die sie schauen ja, sollen, genau. Die, für die ja. sie da sind.
Ja, ja mhm. genau.
Mhm. Ja. Lass dich mal bei dem Bereich bleiben. Du hast gerade vom Fernsehgottesdienst erzählt. Du sprichst auch 2 bis 3 Mal pro Jahr Morgenfeiern fürs Radio ein und du stehst bei mehreren Fernsehgottesdiensten eigentlich vor der Kamera. Und du hast vor allen Dingen auch ein TV-Format für den Bayerischen Rundfunk mitentwickelt. Das heißt Sinn und Seele.
Mhm. Kennen alle, oder?
Spätestens jetzt.
Spätestens jetzt, genau. Genau, das ist quasi meine andere Seite. Also ich bin evangelischer Pfarrer, das ist jetzt, glaube ich, hinlänglich bekannt. Genau. Und eben in 2 Sonderrollen gerade unterwegs. Die eine Sonderrolle ist, dass ich eben Vorstand des Geistlichen Zentrums auf dem Schwanberg, in diesem evangelischen Kloster Schwanberg bin. Und mit der anderen Hälfte bin ich zuständig auch für Fernsehgottesdienste, Radiogottesdienste der evangelischen Kirche in Bayern mit einem Team. Teil des Teams sitzt lustigerweise auch hier. Genau. Und betreue da quasi auch Übertragungen. Genau. Coache die Leute.
Dann bist du ja auch noch bei Instagram und diversen Medien bist du eigentlich ganz gut aufgestellt. Die spannende Frage finde ich jetzt mal, wo spürst du oder wann spürst du auch am stärksten, dass du mit sowas wirklich Menschen erreichst? Im Gottesdienst, bei der Show, hast du eine unmittelbare Rückmeldung oder zumindest kann man da ein Gespür entwickeln. Wie ist das bei den medial vermittelten Sachen, die du machst?
Ich liebe Gottesdienstfeiern vor Ort, wirklich aus tiefstem Herzen. Das ist mit das Schönste, was man machen kann auf dieser Welt, glaube ich, Gottesdienste feiern. Aber ich kann nicht sagen, dass die Rückmeldung unmittelbarer wäre.
Ah, ja.
Als im Vergleich zu Social-Media-Formaten zum Beispiel.
Ja.
Also wenn ich in sozialen Medien irgendwie ein Video veröffentliche oder in Gedanken oder einen Beitrag und dann kommen da Rückmeldungen. Warum soll das weniger mittelbar sein? Oder nur weil es digital funktioniert? Also es ist super intim. Genau, und es ist sogar so, dass es sich auch teilweise auch überträgt, sozusagen in die analoge Welt. Also es gibt dann wirklich Leute, die fahren dann durch halb Deutschland oder durch ganz Deutschland, um dann auch in meine Gottesdienste zu kommen oder mit mir zu sprechen.
Okay.
Und es bahnt sich digital an. Viele Kirchenferne, und das muss ich schon sagen, das gelingt natürlich für soziale Medien gut, die Kirchenfernen wieder zu erreichen. Ja, genau. Insofern, das ist total unmittelbar. Das ist sogar ziemlich krass. Ich kann sogar von Geschichten erzählen und das kennen die, die da in dem Bereich unterwegs sind, sicher auch, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich gut überlegen, wie gehe ich damit um. Also es gibt dieses Hin und Her, Ping-Pong, was einen seelsorgerlichen Charakter hat,
ja.
Aber was ist, wenn es wirklich in die Tiefe geht, wo ich merke, es tut sich jetzt hier eine Krise auf von den Menschen, wo ich nur ein Foto sehe und nicht mal den Klarnamen kenne. Und ich hatte tatsächlich einen Fall, wo auch eine Form von Suizid zum Beispiel im Hintergrund stand. Nicht bei der Person selbst, aber im unmittelbaren Umfeld.
Mhm.
Und das war ganz am Anfang meiner Zeit auf Instagram. Ich war auch noch kein fertiger Pfarrer sozusagen. Und ich werde es nie vergessen, wie ich am Abend meine Sachen packen wollte. Hatte Feierabend, war Vikar, also Pfarrer in Ausbildung. Sachen packen und guck nochmal kurz auf mein Handy und dann ist da diese Nachricht. So, Jacke ausziehen, Tasche runter, weil ich wusste genau, das wird jetzt was Längeres.
Ah, okay. Mhm.
Genau, und da ist natürlich auch die Frage, und das ist immer noch eine Frage, die mich sehr beschäftigt, Instagram, das ist der Meta-Konzern. Will ich diesem Konzern persönlichste, intimste Daten preisgeben? Und dann versuche ich immer sehr, sehr schnell, wenn ich merke, jetzt geht's echt in eine Tiefe, also zum Andocken ist es toll, aber wenn es in Tiefe geht, können wir es verlagern. Ich biete an, dass wir telefonieren können. Ich biete an, dass wir uns live begegnen können. Ich vermittle an Stellen vor Ort zum Beispiel solche Sachen. Aber in dem Fall war das so akut, dass ich nicht raus konnte aus der Situation. Ich hätte nicht sagen können, ey, lass uns am Morgen weiterreden oder wir machen das weiter. Wir mussten akut eine Lösung finden. Genau. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das hat dann auch was mit Polizei einschalten und so zu tun, in Absprache mit dieser Person. Wir haben dann quasi einen Plan gemeinsam entwickelt, einen Krisenplan. Ich habe parallel tatsächlich, weil ich ja auch kein Profi bin, noch nicht war, vor allem zu der Zeit, mich einfach auch informiert parallel, was mache ich in solchen akuten Fällen. Und es ging dann ganz gut aus sozusagen, ja.
Also würdest du sagen, Orte wie Instagram sind gute Orte, um erstmal was auszusenden, wie Ermutigung und sowas, auch gute Orte, um in Kontakt zu kommen, aber keine guten Orte, um dann zum Beispiel tiefergehend Seelsorge zu leisten. Da würde man den Ort wechseln.
Also diese Person hat nach 4 Wochen sich wieder gemeldet und hat gesagt, danke. Ich hätte nie, und jetzt kommt der Mut, ich hätte nie den Mut gehabt zu irgendjemandem in meinem Umfeld, nicht mal, und das ist spannend, nicht mal zu meinen engsten Freunden wäre ich hingegangen mit dem Problem. Aber zu dir, weil du mir einerseits vertraut bist, du zeigst dich. Ich habe das Gefühl, ich kann dich einschätzen. Ja, ich habe erzählt sehr freigebig von mir in sozialen Medien, dazu stehe ich auch. Und zugleich kann ich aber anonym bleiben.
Ja.
Diese Mischung ist einmalig. Da zeigt sich, jemand ist persönlich, ist ansprechbar, aber ich muss mich nicht völlig aus der Reserve quasi locken lassen. Und das füllt eine Lücke. Das finde ich sehr, sehr schön.
Mhm. Ja. Spannend.
Ja.
So, Seelsorge ist ja auch urkirchliche Aufgabe, finde ich, ne? Und auch das Öffentlichmachen vielleicht von Sachen, das steckt ja auch in diesem Motto, hab Mut, steh auf.
Mhm.
Und du hast ja auch gerade gesagt, ne, dass du jetzt sagst, dass du mit einem Mann zusammenlebst und das hättest du vor ein paar Jahren noch nicht gemacht.
Mhm.
Auf dem Kirchentag, evangelischen Kirchentag in Nürnberg 2023, in der Abschlusspredigt, da hast du eine Predigt in sogenannter leichter Sprache gehalten.
Genau.
Und du hast einen Teil deiner Predigt Constanze Pott überlassen, die eine Transition hinter sich hat. War das also ein großer Schritt? Und was war wichtiger, der persönliche Mut oder das kirchliche Signal?
Genau. Also vielleicht noch 2 Dinge dazu. Der Gottesdienst war in leichter Sprache. Vielleicht war ja sogar jemand da. Im Kirchentag in Nürnberg, einer der beiden Abschlussgottesdienste. Es gab den großen auf dem Hauptmarkt und den etwas kleineren mit mir als Prediger auf dem Kornmarkt.
Aber der auch
übertragen wurde. Aber immer noch 10.000 Menschen oder so.
Ja, plus Übertragung.
Und also, alles, genau.
Ja, ja.
Und ich wurde angefragt, den zu übertragen, da zu predigen. Dachte ich mir, wow, das ist ja schon was Besonderes, das zu dürfen. Und dachte ich mir, wir reden, und da war dieses Thema auch in meinem privaten Umfeld von Transition, also von Mann zu Frau, Frau zu Mann zu werden, einfach lag sehr oben auf. Und ich dachte mir, ich habe keine Lust mehr, über das Thema zu reden, weil ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Ich will endlich mal jemanden zu Wort kommen lassen, den es selbst betrifft. Und ich dachte mir, ich habe die Gelegenheit, 10.000 Menschen hier diese Geschichte, dass diese Geschichte hören, dachte ich mir, die nutze ich, die Chance. Und habe dann quasi meine Predigtzeit sozusagen abgetreten, bewusst. Ich habe immer noch ein bisschen was sagen dürfen, aber habe quasi einen Teil abgetreten an Constanze Pott, die selbst am Anfang ihrer Transition stand. Also wir hatten da intensivste Gespräche davor, ob sie das überhaupt will, ob sie sich so verletzlich zeigen will vor diesen Massen.
Mhm.
Genau, aber sie hat ja gesagt. Und genau, kann man heute noch abrufen, das Video. Das ist, glaube ich, ganz
beeindruckend.
Ich fand's, mich hat selber bewegt.
Ja. Ja.
Gab es dazu Reaktionen? Also, wie war das?
Genau, es gab einen riesigen Shitstorm dem Prediger gegenüber, Quinton Caesar auf dem Hauptmarkt. Also es war ein ausgewachsener Shit-Orkan.
Für seine Aussage, Gott ist queer.
Für die Aussage, Gott ist queer, das ist noch das eigene Thema, es war ein anderer Gottesdienst. Uns, auch weil wir medial, wir waren halt nicht im ZDF übertragen mit Millionen Publikum, sondern wir waren halt quasi nur gestreamt auf der Seite des Kirchentags, war deswegen die Reaktion weniger stark. Aber auch interessant, wer hat's abbekommen? Der Schuldige bin ja eigentlich ich.
Ja.
Ich habe es ja quasi verbrochen.
Ja.
Ich bin ja quasi der Verantwortliche als Pfarrer für diese Predigt.
Ja.
Ich bin verantwortlich für meine Predigt. Aber der junge Mann, der junge, charmante Mann, dem lässt man das anscheinend eher durchgehen als Constanze Pott, die in ihrer Transition steckt und so verletzlich ist, aber natürlich durch anscheinend für manche so irritierend oder wie auch immer, die hat's abbekommen, die hat Hassnachrichten bekommen. Nicht sie direkt meistens auch, aber meistens über sie, in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Und das konnte man halt dann von außen sehen, wie es da abging. Und das war natürlich für sie in dem Moment, wo sie so angreifbar wie nie zuvor in ihrem Leben, bam, das reinzukriegen, denke ich mir, was seid ihr für Menschen? Ja, aber so war es, ja.
Ja, wie erklärst du dir das? Trampeln andere gerne auf Schwächeren rum? Oder
wahrscheinlich. Her? Ja, wie erkläre ich mir das? Wenn ich mir erklären könnte, ja, klar. Es ist dieses typische Othering. Es ist dieses quasi, ich stärke meine eigene Identität, in die ich mich abgrenze. Und es geht so schnell, auch in kleinen Dingen. Es muss ja nicht gleich abwertend sein. Aber wir spüren sie ja auch in diesem katholisch-evangelisch.
Ja.
Es ist nicht böse, aber na, das ist ja immer so, es stiftet ja auch Identität, etwas nicht zu sein, quasi. Und das ist ja erstmal nicht schlecht. schlecht wird's quasi, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin erstens und wenn es natürlich in Hass umschlägt.
Ja. Und Abwertung. Gerade
genau.
Menschen, die anders sind als ich, ja.
Und ich will es auch nicht verstehen. Ich dachte mir, ja, kann man diese Angst vor dem Fremden nachvollziehen und so, dachte ich mir, nee, ist mir eigentlich inzwischen egal. Ich will nicht mehr Psychologe spielen und von all diesen Hatern, von all diesen hassverhaltenen Menschen, deren Psyche verstehen, ich will es nicht mehr, aber ich will dagegen halten und ich will andere Geschichten erzählen. Und auch deswegen bin ich in Social Media, nicht weil ich es so sehr liebe, sondern weil ich einfach sage, naja, ich mag es auch. Ja. Nein, aber weil ich mir denke, wenn ich es nicht mache, dann machen es halt nur noch die sozusagen. Ja. Die sind da.
Ich habe gerade das Gefühl, das nächste Zitat, was wir von dir haben, passt auch dazu zu diesem Thema. Zu dem Thema Dinge runtermachen, die so anders sind als wir. Weil das ist ja, was ja funktioniert, ist alle, am besten sind alle gleich, dann müssen wir auch wenig Angst haben voreinander, ne? So, dann wissen wir, was kommt. Du hast gesagt, zu deinem Verhältnis zur Kirche, aber die besteht ja eben aus den Menschen. Ich mag keine Kirche, die höfliches Mittelmaß ist. Also, für dich soll es entweder rotzfrech oder gelassen sein und still. Also, das Zitat ist, ich will eine heillos heruntergekommene Kirche und eine grotesk aufgebrezelte Kirche. Ich will eine linksgrün versiffte und eine bürgerlich wertkonservative Kirche. Ganz schön viel Spannung, aber auch, ich habe das Gefühl, eine riesige Weite, ne,
ja,
die wir brauchen.
Genau. Aber es ist genau das. Es ist genau das. Ich will einfach, dass die Menschen sind, wie sie sind. Und ich will auch die Freaks. Ich will die Freaks in der Kirche, dass sie da ihren Ort finden. Und das tun sie oft noch nicht. Und das ist so schade, weil ich mir denke, gerade hier seid ihr willkommen. Eigentlich müssten wir nicht der Ort sein, wo eine Transition von Mann zur Frau toleriert wird, sondern wir sollten der Ort sein als Kirchen, die das gerade ermöglichen. Die gerade dazu ermutigen, es zu tun oder die Räume bieten, wo man das aussprechen darf sozusagen. Mhm. Also gerade da soll es doch eigentlich sein, soll das Menschsein in seiner Vielfalt gefeiert werden und passieren dürfen. Und das meine ich damit. Ich will nicht die Kirche, die in eine Richtung geht, aber sprecht's doch aus, steht dazu, geht in die Diskussion, streitet, aber dieses Belanglose, weil das Interessante ist, da gibt's ja die Studien dazu, warum treten die Menschen aus der Kirche aus, vor allem bei der Evangelischen ja nicht, weil sie die evangelische Kirche doof finden, sondern weil sie sie belanglos finden, irrelevant, weil sie sagen, es hat keine Bedeutung mehr für mich. Und das ist die eigentliche Aufgabe gerade. Wie kommen wir wieder in die Bedeutung quasi? Die Kirchenhasser, die gibt's hier auch. Vorhin ist auch irgend so ein komischer Typ herumgelaufen, habe ich immer gesehen mit so einem komischen Schild. Die gibt's natürlich, die kennt man. Das ist aber nicht die große Masse. Die große Masse sagt, ihr habt mir einfach nichts mehr zu sagen.
Ist mir egal.
Ja. Und das ist viel schmerzhafter für mich. Ja.
Okay, jetzt dürft ihr mal ganz kurz nachdenken und wir möchten 2, 3 Schlagworte einsammeln. Wie werden wir eine Kirche, die nicht mehr belanglos ist? Wovon bräuchten wir mehr? Also Alex hat jetzt gerade jeder den Freak in sich rauslassen. Wir brauchen mehr Freaks in der Kirche. Aber vielleicht hat jeder jeder so einen Freak in sich, den er nicht den Mut hat rauszulassen.
Oder eine Klosterschwester.
Ja.
Also weißt du, ich meine es nicht. Jetzt muss eher jeder Halligalli. Bitte nicht. Oder eine ganz stille Klosterschwester. Aber die dann bitte hegen und pflegen und rauskommen lassen und sein lassen. Aber immer dieses Rückzug und Verstecken und da mache ich nicht mehr mit.
Ja. Ihr dürft euch melden, ich komme kurz zu euch. Oh, die Begeisterung. Was wünscht ihr euch in Kirche? Warte, ich halte hier das Mikrofon hin, ja, das so.
Also Freak ist es ganz bestimmt nicht, aber Frauen, die predigen, die wünsche ich mir in katholischen Kirchen.
Jawohl.
Amen.
Amen.
Was noch? Was haben wir im Angebot außer Frauen? Hier, ja.
Toleranz für jeden, ganz egal, wo er herkommt, wie er heißt, wer er ist, wie er aussieht, was für einen Menschen er liebt, was für eine Geschlechtsidentität er hat. Wir sollten alle willkommen sein und ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind und das hat einen Grund. Und da darf die Kirche ruhig mal sagen, ja, du bist wertvoll und Gott liebt dich so, wie du bist.
Dankeschön, auch
Amen. Amen auch dazu,
Amen.
Ja.
Noch eine?
Zurück zu mehr Frauen in der Kirche insgesamt, speziell in der katholischen Kirche.
Ja, viele Frauen sind da, aber Frauen in Ämtern, oder?
Ich muss nicht unbedingt ein offizielles Amt haben, aber einfach präsent sein, in der Gemeindearbeit. Das ist
wichtig. Unbedingt.
Dankeschön.
Danke.
Danke.
Schön. Wir biegen auf die Zielgerade ein, lieber Alex.
Hui.
Kurz vor Schluss.
Kurzweilig.
Zum Thema Mut und Kraft gehört auch das Scheitern und wie man damit umgeht. Und Alex ist mittlerweile berühmt und bekannt und prominent regelrecht für eine Scheitern-Geschichte, die ja nicht gerade unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Wir reden über einen ganz rabenschwarzen Tag in deinem Leben. Der hat in der Vorgeschichte was mit Umzugskartons zu tun und dann ging es noch um die Stadt Bückeburg.
Gibt's nicht.
Und eine Fernsehsendung, die wirklich fast jeder kennt, moderiert von Günther Jauch. Erzähl doch mal bitte, was war da eigentlich los?
Vor erst 4 Wochen, alle gesehen, oder? War ich bei Günther Jauch. War ich bei Wer wird Millionär tatsächlich. Es war ein Ostermontagabend, Osterspecial, besonders hohe Quote, Primetime, 20.15 Uhr, erster Kandidat. Genau. Hintergrund ist, es war so ein Überraschungsspecial. Meine Schwiegereltern haben mich eingeladen dazu. Also ich wusste tatsächlich nichts davor. Im Rückblick gab es Indizien in den Wochen davor, wenn man so ein bisschen Detektivarbeit betreibt, aber ich wusste tatsächlich nicht, ich war eingeladen, ich hatte die Karte geschenkt bekommen zum 40. Geburtstag dieses Jahr. Das erschien mir auch plausibel, weil ich das wirklich gerne gucke zurzeit mit meiner Schwiegermutter, weil ich da jetzt eben hingezogen bin ins Nachbarhaus, also wie auch immer, ist so ein Ritual geworden für uns. Genau. Und dann saß ich da, ja, und dann hieß es irgendwann, also dann wurde quasi... Also es wurde da, wo ich gerade hause, bei meinen Schwiegereltern. Ich hause da in so einem Zimmer und da ist meine Umzugskartons, alles steht da seit einem Jahr und die Unterwäsche liegt offen rum und alles. Meine Mutter denkt sich, filme ich alles ab, schicke ich Günther ja auch. Hat sie ernsthaft so gemacht? Genau, das war ich. Ja. Das war ich. Jetzt, er bin ich.
Im Publikum heißt es gerade, werden Erinnerungen wach. Das haben doch Leute gesehen. Genau.
Das finde ich aber noch gar nicht peinlich. Ich bin in Instagram, bin ich gewohnt, dass ich viel von mir zeige. Das finde ich noch gar nicht peinlich. Peinlich wurde es dann leider dann das war dann quasi die Sendung zu Ende. Am nächsten Tag ging es dann quasi weiter und ich war der erste Kandidat an diesem zweiten Abend, am Montagabend. Genau, dann saß ich da auf diesem Stuhl und dann ging es so los. Die ersten Fragen, die sind immer noch ein bisschen lustig, ne? Und hab die auch ganz souverän, bin da, glaube ich, auch ganz zackig durch. Und stand dann bei 2.000 Euro. Wer sich da auskennt, weiß, das ist noch relativ früh. Genau. Und dann war die Frage, das Fürstentum zu Schaumburg-Lippe, an welchem Ort es sozusagen ihren Sitz hat. Und dann hieß es irgendwie Backeburg, Bückeburg, Knickeburg und Knackeburg und irgendwas. Und ich denke mir, und es ist peinlich, ne? Es ist auch noch der Sitz der Landeskirche, Schaumburg-Lippe. Ich habe inzwischen auf meinem Schreibtisch auch ein Kärtchen des Landesbischofs.
Von Schaumburg-Lippe.
Ja.
Herrlich.
Ja, also herrlich. Wie auch immer. Ich höre Backeburg und denke mir, ja klar.
Klar,
Backeburg. Ich kenne Backeburg. Und Günther Jauch fängt an und sagt, ja, also, jetzt gucken wir uns mal den Telefonjoker an. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich so, nee, die wissen das nicht. Die hatte meine Schwiegermutter für mich ausgesucht und ich wusste, das ist der Nachbar, das ist der andere Nachbar. Aha, nee, das wissen die nicht.
Aber ich weiß es ja.
Backeburg.
Ja.
Ich weiß es ja.
Genau.
Und dann sagte, ja, ich habe noch einen 50-50 Joker und sowas. Und ich so, ja, genau. Ich lasse mir jetzt bei 2.000 Euro einen Joker abjuxen. Backeburg. Und der guckt so, Backeburg. Ich so, Also wirklich knallhart. Und dann war es vorbei. Und die Sendung, also mein Auftritt dauerte in der Summe wahrscheinlich 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten, ja.
Aber
und ich bin nach Hause und dann sind wir zu Hause, bin mit dem Auto gefahren, alle zusammen. Und dann war ich wieder schon fast wieder im Kloster, weil die haben 3 Stunden lang geschwiegen. Also wir haben wirklich 3 Stunden lang, wir saßen zu viert in diesem Auto, wir haben einfach nur 3 Stunden lang wirklich geschwiegen. Es war so schlimm. Man konnte es nicht fassen. Das ist so diese einmalige Chance im Leben. Und jetzt lache ich drüber.
Ja.
Ganz ehrlich, an dem Tag konnte ich wirklich nicht mehr lachen.
Und
ich habe, ja, genau.
Du bist auch tatsächlich damit berühmt geworden. Es war in der Presse rauf und runter, der Pfarrer und Bückeburg.
Ja. Vor allem diese Tageszeitung in Bückeburg. Ja. Die haben sich ausgelassen, eine halbe Seite lang. Der Landesbischof meinte zu mir, so viel Presse hatte ich noch nie.
Also wenn die ihre eigene Stadt auch falsch schreiben.
Ja, ich denke mir so, wie kommt ihr auch drauf? Also inzwischen tatsächlich weiß ich sehr viel und weiß, man müsste sie auch wirklich kennen. Gerade als evangelischer Pfarrer müsste man sie kennen. Ich habe sie in dem Moment nicht gekannt. Blöd. Ist so, war so. Genau.
Mutig war das auf jeden Fall. 500
Euro habe ich verdient und die habe ich auch schon bewiesen bekommen.
Ah, siehst du. Ist
auch schon ausgegeben.
Ja. Hoffentlich für Glitzer.
Ja, für die Renovierung tatsächlich. Das war ja der Hauptanlass. Ja.
Aber kleine ernste Nachfrage. Das war auf jeden Fall mutig, dich da zu exponieren, so oder so. Inwiefern ziehst du auch aus Fails, aus diesem Scheitern, aus ähnlichem Scheitern Kraft?
Also ich muss ehrlich sagen, das war ein Scheitern. Aber das war auch witzig. Aber, und jetzt wird's eben viel spannender, ich hatte einen Punkt in meinem Leben, und der ist noch gar nicht so lange her, da dachte ich mir, und ich habe leider auch ein, zwei Menschen in meinem Leben, die haben mir diese Deutung auch quasi nahegelegt. Die meinen es nicht mehr böse, aber letztlich haben die gesagt, Alex, eigentlich bist du immer nur gescheitert in deinem Leben. Und es stimmt. Man kann, wenn man genau hinschaut, meine gesamte Biografie als eine Liste des Scheiterns sehen.
Okay.
Ich habe Lehramt studiert, habe gemerkt, ich bin nicht geeignet für die Schule, bin nicht in die Schule. Na? Ich war in der Beauty-Agentur ein Jahr lang, habe gemerkt, das ist nicht meine Welt, ich bin ja nicht gut genug für diesen Job, ich bin raus. Es waren immer Krisen, 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 Krisen. Die Riesenkrise 2018, bin da raus, ich habe auch mal eine Doktorarbeit angefangen, tatsächlich habe sie nicht beendet. Man kann mein Leben als eine Liste des Scheiterns problemlos sehen. Und ich glaube, viele Biografien könnte man so sehen. Und die große Kunst sozusagen, vielleicht ist es eine Kunst, ist, mich dessen zu ermächtigen und zu sagen, es ist kein Scheitern, es ist kein Scheitern. Nee, genau. Ja, aber das muss ich mir immer wieder sagen. Und dann wird's quasi auch spirituell oder geistlich, weil das kann ich mir halt von Gott gut sagen lassen, quasi.
Ja.
Das kann ich mir von anderen Menschen nicht gut sagen lassen. Da weiß ich immer, die wollen mich jetzt trösten, wenn sie mir sowas sagen. Dann denke ich mir, ja, kenne ich schon, ich tröste auch manchmal Menschen. Und dann kann ich es auch nicht so annehmen.
Okay.
Aber, und Gott sei Dank habe ich diesen Glauben tatsächlich, dass ich sage, aber von Gott kann ich es annehmen. Weil ich diese wirklich, also wirklich diese tiefe Überzeugung habe, es ist nicht alles gut in meinem Leben, aber es ist gut, so wie es ist quasi.
Ein gutes also dieses, erwachsen. Also.
Genau, also dieses große Es ist gut, das über allem steht, das kann ich Gott sei Dank spüren. Mal mehr, mal weniger im Leben, aber es ist da. Wie schön. Ja.
Und wer weiß, was du mit der Prominenz zum Thema Bückeburg noch anfangen kannst.
Ich wurde auch schon eingeladen vom Bürgermeister. Ja? Also es kommt alles noch.
Er ist Ehrenbürger der Stadt Bückeburg.
Das goldene Buch.
Ja. Wer würde sich an den Pfarrer erinnern, der Bückeburg gesagt hat? An den Pfarrer, der Backeburg gesagt hat, erinnert sich die Welt.
Genau. Ja. Deswegen, also das war für mich kein echtes Scheitern.
Ja.
Aber es gibt durchaus Stellen, wo ich sage, das habe ich als Scheitern erlebt.
Ja.
Und deshalb war viel Arbeit und auch viel Gebet.
Ja.
Viel Gebet, um es nicht mehr als Scheitern zu sehen. Ja. Und manchmal kommt es wieder durch. Aber denke ich mir, vielleicht haben sie doch recht.
Zweifel gehört dazu.
Mhm, klar, genau. Ja.
Ja. Wo so stark die Sonne scheint, da fällt hinten halt der Schatten runter.
So, Lilith. Kalenderspruch.
Das war jetzt sehr inspiriert von der Schlagermusik hinten.
Ja, super. Sehr gut.
Wir haben jetzt noch unsere zwei Abschlussfragen, die üblich sind in diesem Podcast, den du ja ständig hörst, deswegen kennst du sie schon.
Deswegen kenne ich sie, aber ich muss noch mal ganz kurz hören, glaube ich.
Die erste Frage ist, digitale Kirche, das ist so ein Schlagwort geworden, das gab es bei Twitter zum ersten Mal vor locker 10 Jahren und da haben sich die Leute auf Twitter getroffen, um Tromplet zu feiern, eine Andacht. Und digitale Kirche ist aber auch so ein Hashtag geworden, wenn ihr in Social Media geht und nach dem sucht, dann findet ihr ganz viele Inhalte dazu. Es ist eine ganze Bewegung, ganze Netzwerke. Ja. Wenn ihr gleich vielleicht nochmal beim Versicherer im Raum der Kirchen gegenüber vorbeischauen wollt, da sind ganz viele Netzwerke aus der digitalen Kirche auch präsentiert. Ganz viele Menschen könnt ihr da entdecken, die in Social Media über ihren Glauben sprechen. Und für dich die Frage ist jetzt, ich erkläre das sonst nicht so ausführlich, aber hier gerade.
Für Alex
digitale
natürlich.
Kirche, was ist das für dich? Was bedeutet dir das und was fällt dir dazu ein?
Ja, das bedeutet für mich vor allem, und es ist wieder was man immer nicht sagen darf, quasi, aber mir geht es schon manchmal auch um Masse. Ich will manchmal auch schon viele Menschen erreichen und nicht nur was für eine Special Interest Nische machen, das reicht mir nicht mehr. Ich habe den Anspruch, dass wir wirklich rausgehen in die breite Masse und das geht über Social Media, denn bei aller Liebe, auf diesen Katholikentag kommen es, glaube ich, 30.000 Menschen oder sowas, habe ich gehört, 30.000 oder sowas. sorry, aber diese anderen Influencer müssen einmal nur husten auf Instagram und erreichen auf Anhieb mehr Menschen sozusagen. Oder mit unseren Gebeten, es muss jetzt kein Husten sein, aber es sind ja auch Gebete, oder gemeinsam Gottesdienst feiern oder Seelsorge. Das sind einfach, da stehen Hunderttausende von Menschen, wirklich, die da erreicht werden. Manche ganz intensiv, manche wie Fans, wie eine Gemeinde. Manche haben sich längst von der Kirche verabschiedet und zufällig sehen sie wieder was. Vielleicht berührt sie es für eine Sekunde und dann auch nicht mehr. Allein diese Kraft, und ich muss echt sagen, dass ihr eine Nische da hinten bekommen habt, hier auf dem Katholikentag, eigentlich müsstet ihr den ganzen Platz kriegen, wenn man sieht, wie viel über Social Media erreicht wird. Das ist ein Wahnsinn, und nur weil es nicht sichtbar ist mit Menschen, mit Köpfen sozusagen, wird so leicht übersehen. Das fällt mir dazu ein. Das ist so unfassbar wichtig. Ich glaube, Paulus, ich glaube, er würde heute einfach Social Media Posts schreiben. Ich weiß nicht, Paulus hat damals Briefe geschrieben, Korintherbrief und irgendwas. Und dann heißt es immer, ja, Social Media ist nicht meins. Denke ich mir, ich weiß nicht, ob Paulus gesagt hat, ob Briefe schreiben seins ist. Er hat es halt gemacht, weil es das Medium seiner Zeit war. Und wir müssen das Medium unserer Zeit verwenden, weil wir es nun mal haben. Ich bin inzwischen kompromisslos. Merkt man vielleicht. Ich habe da kein Verständnis mehr, wenn man es nicht macht, muss ich leider sagen.
Und trotzdem gibt's diese gleichzeitig gibt's diese wunderbaren Veranstaltungen, wie auch den Katholikentag.
Das stimmt, natürlich.
Wenn man sich da ja auch treffen kann und sogar auch noch viel tiefer ins Gespräch kommt, ist auch schön, ne? Auch hast schön. Du ja auch.
Sonst wäre ich ja nicht
ganz
hier.
Ganz brav, sonst wäre
ich ja nicht hier mit euch.
Klar. Deswegen ist die zweite Frage, die haben wir auch immer, wenn du dir jetzt eine Bühne aussuchen könntest. Außer dieser, wo du ganz besonders gerne jetzt gerade sitzt, mit uns natürlich. Wenn du dir irgendeine Bühne irgendwo aussuchen könntest und das Publikum dazu, vor wem würdest du gerne über welches Thema sprechen?
Ja, da würde ich tatsächlich gerne... Ach, warum habe ich es eigentlich noch nicht gemacht, fällt mir da ein. Diese Beauty- und Mode-Welt, die ist riesig. Die ist wirklich riesig. Und die ist maximal weit von den meisten kirchlichen Kontexten entfernt. Und eigentlich würde ich mal dazu bei so einer Modeshow, bei so einem Catwalk oder irgendwie sowas, dazu was mal machen. Vielleicht mit dem Catwalk integriert. Keine Ahnung, warum nicht? Ja, schön. Zu dem Thema. Ha, jetzt komme ich gerade irgendwie noch aus der Nähe.
Catwalk und Kirche.
Genau.
Schön,
ja.
Okay, ja.
Catkirche.
Catwalk.
Kirchwalk. Wir arbeiten noch am Titel, aber ja.
Genau, ja. Schon. Klingt gut.
Also, zähle uns mit rein, ja, in dein Projekt.
Unbedingt, ja. Idee, ja.
Das waren deine Fragen. Das war der Yeet-Podcast.
Ja, vielen lieben Dank, Alex, dass du heute hier bei uns warst und was von deiner Zeit geschenkt hast. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein, fürs Mitgehen. Ihr wart ein tolles Publikum. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören an den Podcast-Empfangsendgeräten. Alle Infos und Links zu dieser Podcast-Episode gibt's natürlich in den Shownotes. Und wenn es sonst noch Ergänzungen gibt oder Fragen, Kommentare, Anregungen, Lob oder Ärger, bitte via DM auf unserem Insta-Kanal @yeet_netzwerk oder über unsere Webseite www.yeet.de jederzeit erreichbar. Oder folgt uns einfach und abonniert diesen kleinen orangenen Podcast. Vielen lieben Dank, wir würden uns freuen und auf Wiederhören bitte.
Tschüssi und danke.
Ciao, ciao.